kommen dürfen. Und es ist mein Wunsch, dass der Herr auch heute Morgen zu uns spricht, dass er unsere Herzen öffnet, ja, dass wir sein Wort empfangen, wie von seiner Seite aus. Und ja, wir haben es gerade eben gesungen, welch ein Tag wird das sein. Das ist eigentlich der Tag, wo wir in Ewigkeit bei unserem Herrn Jesu Christi sein werden. In der Ewigkeit, wo es keine Sünde mehr geben wird, wo all das, was wir in der Einleitung gehört haben, die Sünde, die über den Menschen gekommen ist, von Adam an bis in unsere heutige Zeit, ja sogar über die Natur, über die Tierwelt, ist die Sünde gekommen. Und es kommt der Tag der Herrlichkeit, wo all das weggetan werden wird, wo alles verwandelt werden wird, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wenn er sagt, alles neu, dann meint er auch alles neu. Er tut nicht das Alte irgendwie reparieren, sondern er macht alles neu, und das ist unsere Hoffnung. Ja, heute Morgen möchte ich, dass wir ein Buch betrachten. Ich muss zugeben, ich habe es nicht sehr beachtet, bis ich mich damit beschäftigt habe. Es ist ein Buch aus dem Alten Testament, ein Prophetenbuch. Es ist der kleinste Prophet unter den 12 kleinen Propheten. Und bei manchen klingelt es schon, es ist der Prophet Obadja. Und ich möchte, dass wir uns heute diesem Buch, diesem Prophetenbuch zuwenden, weil ich denke, das hat auch heute, gerade in unserer Zeit, sehr viel zu sagen. Dieses Buch, das überspannt eine sehr weite Zeitdauer von ca. 900 vor Christus bis zu diesem neuen Tag, wo wir gesungen haben, bis ins tausendjährige Reich, bis am Anfang, wenn unser Herr Jesus Christus kommen wird, um alles zu erneuern. Das ist die ganze Spannweite, die eigentlich dieses Buch behandelt. Und in diesem Buch geht es eigentlich in erster Linie um Edom. Es geht um eine Endabrechnung eines uralten Bruderstreits. Eines Streits zwischen zwei Brüdern, zwischen Zwillingen, zwischen Esau und Jakob. Esau ist der Stammvater der Edomiter und Jakob der Stammvater von Israel. Und diese Spannweite beginnt eigentlich schon in 1. Mose Kapitel 25, wo die Geburt von Esau und Jakob beschrieben wird. Und geht bis ans Ende, bis ans Anfang vom tausendjährigen Reich. Und dieses Buch, ja, das ist das vierte Buch von den 12 kleinen Propheten und hat eigentlich nur 21 Verse. Und doch scheint es uns so viel zu sagen, oder mir hat es so viel zu sagen, weil es so viel umfasst. Und ich möchte deshalb die ganzen Verse lesen. Ich lese der Prophet Obadja ab Vers 1. Obadjas Vision. So spricht der Herr, Herr über Edom. Eine Kunde haben wir vom Herrn gehört, und ein Bote ist uns unter die Nationen gesandt worden. Macht euch auf, lasst uns gegen Edom aufstehen zum Krieg. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen. Sehr verachtet bist du. Der Hochmut und Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Wenn du ein Nest auch hoch baust wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe über dich kämen und wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du vernichtet? Würden sie nicht bloß einen Bedarf stehlen? Wenn Weinleser über dich kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie sind die von Esau durchsucht, wie durchstöbert sind ihre Verstecke? Bis an die Grenze habe dich getrieben all deine Bundesgenossen, betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen, sie legten ein Fußnagel unter dich aus. Es ist keine Einsicht in ihm. Wer dich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus. Und deine Helden Teman werden verzagen, damit jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet wird durch Mord. Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob bedeckt dich Schande, und du wirst ausgerottet werden für ewig. An dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst du wie einer von ihnen. Und nun siehe dich nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks, und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung, und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not. Und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens, und gerade du sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil auf den Tag seines Verderbens, und strecke deine Hand nicht nach der Habe an dem Tag seines Verderbens. Und stehe nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten, und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen, und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird der Rettung sein, und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein, und das Haus Josefs eine Flamme. Das Haus Esaus aber wird zu Stroh, und sie werden sie in Brand setzen und verzehren, und das Haus Esau wird kein Entronnenen haben, denn der Herr hat geredet. Und sie werden den Süden, das Gebirge Esaus, in Besitz nehmen, und die Niederung, das Gebiet der Philister, und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samarias in Besitz nehmen. Und Benjamin wird Gilead in Besitz nehmen. Und die Weggeführten des Heeres der Söhne Israel werden in Besitz nehmen, was den Kananitern gehört, bis Zarpat. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, die Städte des Südens, und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zions, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Ja, ein bisschen längerer Text heute Morgen, aber wir sehen hier, am Ende heißt es, und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Das ist die Zeit, wenn der Herr Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Wie schon erwähnt, geht es hier in diesem Buch eigentlich um Edom und prinzipiell oder hauptsächlich um Edom und um das Gericht über Edom. Aber auch Israel wird nicht vergessen, wird nicht aus den Augen verloren. Und es geht auch um den Tag des Herrn, es geht aber auch um den Tag der Rettung. Aber es geht auch um Hochmut, um Stolz, es geht um eine Gerichtszeit für Edom. Aber es geht auch um eine Herrschaft über oder für Israel. Und in erster Linie ist es, wie schon erwähnt, eine Botschaft über Edom, aber Edom heißt im Hebräischen das Gleiche wie Adam. Und Adam ist ja der Mensch. Eigentlich können wir das Buch ja auch ummünzen über die ganze Menschheit. Es geht letztendlich auch um alle Menschen. Es geht um Edom und auch um die Menschen. Und es geht auch darum, um Segen und Gnade, wer dies ablehnt, wer hochmütig gegen Gott sich auflehnt, ja, der wird am Ende Gericht erfahren. Aber es geht auch darum, dass Gott den Hochmütigen widersteht und den Demütigen Gnade geht. Und der Prophet Obadja erzählt hier von zwei Brüdern, von Edom und Jakob. Edom war der Erstgeborene. Und wir lesen schon in 1. Mose 25, wie Rebekka, die schwanger geworden ist, also von Abraham, Isaak und Rebekka wird schwanger von Isaak und hat Zwillinge in ihrem Bauch. Und wir sehen da schon, dass in dieser Schwangerschaft schon es dann Streit gab im Bauch. Sie kämpften schon miteinander. Und bei der Geburt sehen wir, dass Esau der Erstgeborene ist, aber Jakob hält die Verse von Esau. Und dieser Streit und dieser Zank zwischen den Brüdern, der setzt sich immer weiter fort. Und obwohl diese zwei Brüder Zwillinge sind und im gleichen Vaterhaus aufwachsen, nehmen sie dennoch einen verschiedenen und unterschiedlichen Lebenslauf ein. Und der Esau wird zu der Vater der Nation von Edom und Jakob zur Nation Israel. Und wir sehen auch, wie diese verschiedenen Wege, die diese zwei Brüder einnehmen, Auswirkungen hat auf diese zwei Völker. Das eine Volk, ja, das wird sozusagen gesegnet und das andere, ja, bekommt eigentlich keinen Segen. Und wir sehen eigentlich, dass Esau eigentlich das Erstgeburtsrecht gering geschätzt hat und Jakob es sich eigentlich von ihm erkauft hat für ein Linsengericht. Und deshalb ist es auch so, kann es auch bedeutsam sein für uns als Gläubige in unserer heutigen Zeit. Wir haben ja auch dieses Erstgeburtsrecht, oder wir haben es gehört in der Moderation, ja, den Heiligen Geist bekommen als Unterpfand, als Garantie. Und die Frage stellt sich dann für uns als Gläubige, als Christen, wie gehen wir damit um, mit diesem Vorrecht? Schätzen wir das gering oder achten wir es hoch? Esau hat es gering geschätzt. Er hat es für ein Linsengericht, für etwas Vergängliches, für, ja, Augenlust sozusagen, für einen Hunger zwischendurch, könnte man sagen, verkauft und dadurch eigentlich den Segen für sich und für seine ganzen Nachkommen eigentlich verschenkt. Weiter sehen wir auch, dass nachher, wo Isaak alt war, wo dann Jakob sich den Segen, der eigentlich Esau zukommen sollte, eigentlich erschlichen hat. Und wir sehen auch, dass seine Mutter ihm dabei geholfen hat. Wir sehen, dass dieser Streit zwischen den zwei Brüdern ja bis zum heutigen Tag, könnte man sagen, fortführt. Auch wenn wir den Stamm und das Volk Edom in der Sichtweise nicht mehr so sehen wie jetzt, dennoch gibt es auch das Volk auch noch heutzutage verstreut unter den Völkern. Wir sehen bei Edom den Hochmut und den Hass gegen Gott. Und dieser Hochmut und der Hass gegen Gott, der hat letztendlich Gericht zur Folge. Und wir sehen auch Israel, und Israel ist nicht besser als Edom. Es steht nicht besser da oder hat einen besseren Charakter. Aber wir sehen eins bei Israel, dass Israel sich demütigt, immer wieder unter der Hand Gottes. Auch wenn es ja in Bedrängnis kommt, dann sehen wir, dass irgendwann mal die Einsicht kommt und dadurch sich auch die Treue Gottes Israel gegenüber seinem Volk bewahrheitet und letztendlich auch in Segen übergeht. Ja, Obadja schreibt dieses Buch, und Obadja, der Name heißt eigentlich Knecht des Herrn oder Diener des Herrn oder könnte man sagen auch Anbeter Gottes. Und hier stellt sich gleich im Vers 1 Gott vor: So spricht der Herr über Edom. Und der Herr wird übersetzt mit, oder im Originaltext eigentlich mit Jahwe. Und Jahwe ist eigentlich der Name Gottes, wo sich eigentlich schon Mose gegenüber vorgestellt hat als Gott, der ist, ich bin, der ich bin, der Seiende. Und im Neuen Testament lesen wir von Jesus selber, er ist der Anfang und das Ende, der Ewige. Und so stellt sich hier Gott, Obadja, vor, als Gott, der Herr, auch über Edom. Und in den ersten paar Versen lesen wir eigentlich die Gerichtsandrohung gegenüber Edom und was Gott eigentlich Edom antun will. Und wir haben gelesen in Vers 2, siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, sehr verachtet warst du, der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Ja, wenn wir die Geschichte Edoms und Israels weiter betrachten, dann sehen wir, dass Edom nach dem Segen, den Israel bekommen hat, im Land Kanaan gelebt hat, aber Edom, das Volk Edomiter, hat sich angesiedelt in dem Berggebirge südlich vom Toten Meer, ja in dem heutigen Südjordanien. Und dort hat es eigentlich gewohnt in den Höhlen, hat sich dort auch, auch Städte in die Höhle, in die Felswände eingegraben. Und eine Stadt, die heute noch geblieben ist, das ist die Stadt Petra. Die kann man auch heute noch sich anschauen, bewundern, ja, wie die Edomiter damals gelebt haben in diesen Versklüften. Und sie haben dort ziemlich abgeschottet gelebt. Das war eine Gegend, die sehr schwer zu erreichen war und dadurch auch gut geschützt war vor Feinden. Man konnte diese Stadt sehr schwer erreichen oder dieses Gebiet durch eine Enge musste man da reingehen. Aber diese Stadt oder diese Ansiedlung der Edomiter, das war auch ja, an einer Kreuzung von zwei Straßen. Von der einen Straße, die Straße des Königs, die Richtung Jerusalem ging, und die andere Straße, die östlich am Jordan vorbeiging. Und genau in dieser Handelsstraße, da hat Edom oder das Volk der Edomiter sehr viel Handel betrieben und ist somit auch reich geworden, hat oben in den Felsen gelebt. Und wir haben es gelesen hier im Vers 3, der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Also das Problem der Edomiter und eigentlich all unser Selbst ist eigentlich der Hochmut. Der Hochmut und der Stolz des Menschen. Und der Hochmut und Stolz des Menschen, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist eigentlich die Ursünde an sich, wo Satan ja selber hochmütig und stolz war, wo er gegen Gott rebelliert hat und selbst gesagt hat, ich will meinen Thron errichten, ja gleich neben Gott selber, ich will ihm gleich sein. Und daraufhin hat letztendlich Gott auch den Satan und seine Gefolgsengel auf die Erde gestürzt, aus dem Himmel rausgeworfen, wegen des Hochmuts. Und dieses Problem hatten auch hier die Edomiter. Und sie hatten sich eine schöne Lage erwirtschaftet, hoch in gefestigten Felsen, waren schwer einnehmbar und sind hochmütig geworden. Und wie schon erwähnt, dieses Problem hast vielleicht nicht du, aber ich glaube, das habe ich und wahrscheinlich auch die meisten von uns, dass wir immer wieder hochmütig werden. Und deshalb möchte auch Gott zu uns sprechen, auch zu unserem Herzen. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wenn die Menschen so viel erreichen, ja, mit der modernen Technik und sich so viel erwirtschaften können, kann es sehr leicht sein, dass der Mensch hochmütig wird. Wir sehen auch heutzutage auch, ja, wir leben in einer Welt, wo Gott ja ausgeschlossen wird. Man sagt, man braucht Gott nicht mehr. Man kommt ja auch gut ohne Gott zurecht. Ja, so wie damals die Edomiter hoch oben gelebt haben, ja, so ist es auch heute auch nicht anders, sogar noch viel weiter. Man baut heutzutage Wolkenkratzer, ja, die sozusagen fast an den Wolken anreichen, die fast 1000 Meter hoch sind. Es sind geplant, Wolkenkratzer, die über 1 Kilometer hoch zu bauen sind. Also das Problem ist damals wie heute. Und ja, weiter sagt der Text auch, wenn du dein Nest auch hochbauest wie der Adler und wenn es zwischen den Sternen gesetzt wäre, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Also so wie der Adler sich das Nest oben baut, so haben auch damals die Menschen sich ihre Wohnungen gebaut. Und heute, ja, es ist so, als könnte der Prophet Obadja in unsere Zeit hineinschauen. Denn heutzutage, ja, da leben wir ja sozusagen schon im Weltall. Ja, es wurde die internationale Raumstation gebaut, wo Menschen monatelang dort leben, sozusagen zwischen den Sternen. Und ja, der Hochmut des Menschen ist so weit, dass er sagt, er braucht Gott nicht, er kann sich alles erklären, die ganze Welt um ihn herum, ja, die kann er kontrollieren. Man plant sogar, dass man bis zum Mars übersiedelt, ja, dort Wohnung bezieht, also sprichwörtlich zwischen den Sternen wohnt. Aber Gott sagt, auch wenn du hoch oben wohnen würdest, wie der Adler in einem Nest, zwischen den Sternen sogar, ich werde dich hinabstürzen, spricht der Herr. Also letztendlich hat Gott das letzte Sagen. Er bestimmt über alles und er ist souverän auch über diese Menschheit und über jeden Einzelnen von uns. Ja, und dieser Hochmut ist wirklich ein Problem damals, aber auch heute. Und es gipfelt darin, dass der Antichrist auf diese Welt kommen wird und sogar alle Menschen verführen wird. Und gegen Gott sie anführen wird. Und ja, der Antichrist sich selber als Gott ausgeben wird. Ja, im Vers 7 kommt Gott zum Schluss eigentlich und sagt, es ist keine Einsicht in ihm. Also wenn der Mensch sich entfernt von Gott, wenn der Mensch Gott den Rücken zuwendet, ja, dann verliert er die Beziehung zu Gott und er hat keine Einsicht, er hat keine Erkenntnis mehr von Gott. Und so ist es, denke ich, auch heute. Und deshalb müssen wir auch einiges beachten, auch in den Beziehungen, in unseren Familien, in den Beziehungen in der Gemeinde, in den Beziehungen in der Gesellschaft, überall, wo wir sind, dass wir die Beziehung, die wir haben, dass die nicht auseinandergeht. Man muss an einer Beziehung arbeiten, sei es in der Familie, sei es in der Gesellschaft oder sonst wo. Weil wenn wir nicht daran arbeiten, dann entfremden wir uns, weil diese Distanz immer größer zwischen uns wird. Und so ist es auch zwischen dem Menschen und Gott. Wenn wir die Nähe zu Gott nicht suchen, ja, dann erkaltet die Liebe auch zwischen uns und die Gemeinschaft zwischen Gott und uns und die Erkenntnis weicht von uns. Wir bilden uns ein, dass wir schlau sind, dass wir weise sind, aber letztendlich sind wir Tore. Und Gott möchte eigentlich hier die Edomiter warnen. Er möchte sie warnen, er möchte sie nicht direkt mit Gericht überziehen, sondern eigentlich warnen. Er möchte sie davor warnen, dass sie sich gegen sein auserwähltes Volk Israel stellen, dass sie nicht gegen den eigenen Bruder eigentlich kämpfen, so wie wir es immer wieder in der Geschichte gelesen haben. Also wir sehen ja immer wieder, dass ja, wo Israel aus Ägypten hinausgezogen ist, da hat Edom dem Volk Israel verweigert, durch ihr Gebiet durchzugehen, ja. Sie mussten einen weiten Umweg gehen in das versprochene Land. Und danach, nach der Aufrichtung der Königsherrschaft von Saul hat gegen die Edomiter gekämpft, auch David. Und immer wieder sehen wir diesen Streit zwischen den zwei Völkern. Und letztendlich sehen wir, dass das gipfelt so weit, dass sogar Herodes, der ja die Kinder in Bethlehem töten ließ, der war auch ein Nachfolger der Edomiter. Und das sehen wir auch bis ja in die Römerzeit hinein, wo immer wieder Krieg und Feindschaft war zwischen Israel und Edom. Aber wegen was klagt Gott eigentlich die Edomiter an? In Vers 10 haben wir gelesen, wenn die Gewalttat an deinem Bruder Jakob bedeckt in Schande und du wirst ausgerottet werden für ewig an dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremdlinge dein Heer gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Israel das Los warfen, da warst du wie einer von ihnen. Also Israel war auch nicht besser als Edom, wie schon erwähnt, aber sie haben sich immer wieder unter die Hand Gottes gedemütigt. Und so hat Gott auch mit Israel gehandelt. Ja, sie wurden auch gezüchtigt sozusagen. Gott hat auch an ihnen ja, Zucht ausgeübt, sie gerichtet, sie weggeführt. Aber was hat Edom gemacht? Er hat einfach zugeschaut. Er war eigentlich so eine wie, gleich wie ihnen, also diejenigen, die sie bedrängt haben, die sie weggeführt haben. Genauso hat eigentlich Edom eigentlich auch gehandelt. Und eigentlich sind sie ja Brüder und zwischen Brüdern sollte es ja eigentlich so nicht sein. Auch bei uns in unserer heutigen Zeit, zwischen den Geschwistern oder auch unserer Gemeinde, kann sein, dass es mal Zwistigkeiten gibt oder Streit. Aber wir sind doch Brüder und wenn einer wirklich Not braucht oder in Not ist, dann braucht er die Hilfe des anderen. Aber hier heißt es über Edom, er war wie einer von ihnen. Also er hat sich eigentlich beteiligt an dem, was Israel angetan wurde. Sie haben mitgemacht, anstatt zu helfen. Und das tadelt eigentlich Gott hier. Er sagt, du warst auch wie einer von ihnen. Aber Gott möchte ja, er möchte die Menschen zurechtbringen, er möchte auch Edom zurechtbringen, genauso wie auch uns. Und deshalb warnt er, bevor ein Gericht kommt, warnt er immer wieder. Er warnt auch uns, er warnte auch damals die Edomiter, dass sie das nicht mehr tun sollen. Weil in den nächsten Versen haben wir gelesen, freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul am Tag der Not und komme nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du sieh nicht schadenfroh auf sein Urteil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe am Tag seines Verderbens und steh nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Also hier in diesen Versen beschreibt eigentlich Gott, dass er eigentlich die Edomiter warnen möchte. Er möchte sie auf den rechten Weg wieder zurechtbringen. Er möchte nicht sofort Gericht ausüben. Er sagt eigentlich, tu das nicht. Du sollst nicht tun, so wie die anderen. Und 150 Jahre später sehen wir, dass Edom genau das getan hat. Als Israel dann deportiert wurde in die babylonische Gefangenschaft, ja, da hat sich eigentlich Edom gefreut. Und davon können wir eigentlich auch im Psalm 137 lesen. Da schreibt jemand, aus dieser Gefangenschaft ein Israelit, schreibt ein Klagelied, ein Psalm, am Psalm 137, Vers 7, da heißt es, rechne Herr den Söhnen Edoms den Tag Jerusalems an, da sie sprachen, legt bloß bis auf ihren Grund. Also hier fordert jemand, dass Gott ihrer gedenkt, den Edomiter, was die angetan haben, dass sie sich daran gefreut haben, wie Israel weggeführt wurde. Aber im Gegensatz zu Israel, die sich in der Gefangenschaft wieder Gott zugewendet haben, die Buße getan haben, hat Edom das nicht getan. Sie haben sich daran gefreut, sie haben sogar mitgemacht, sie haben sich sogar bereichert daran und sie haben ja zugeschaut. Sie haben sogar diejenigen, die entflohen sind, diesem Gericht gefangen genommen und wahrscheinlich den Babyloniern verkauft. Und so ist es eigentlich auch bei uns. Ja. Jeder, der Kinder hat, der weiß oder versucht, seine Kinder so zu erziehen. Ja, man setzt Regeln auf, Man ermahnt die Kinder, tu das nicht, sonst passiert etwas. Ja, wenn der Sohn zu lange am Handy spielt, dann sagt man, ja, in einer halben Stunde sollst du aufhören, weil sonst muss ich dir das Handy wegnehmen oder ich schalte das Internet ab oder sonst wie. Also wir als Eltern, wir versuchen ja auch Grenzen zu legen, um unsere Kinder zu erziehen. Und genauso hat Gott es hier auch gemacht. Er hat sie gewarnt, gesagt, tu das nicht. Und dennoch kam der Zeitpunkt, wo Gott auch ins Gericht gegangen ist mit Israel, aber Edom, anstatt ihnen beizustehen, ihrem Bruder zu helfen, haben sie sogar noch mitgemacht. Und die Frage ist, wie sieht es bei uns in unserem Leben aus, wenn ein Bruder oder aus der Gemeinde, eine Schwester, ein Bruder oder aus der Familie jemand Hilfe braucht? Sind wir schadenfroh? Freuen wir uns über denjenigen, dem das passiert? Bereichern wir uns sogar noch? Ergötzen wir uns daran? Oder helfen wir dem anderen? Edom hat sich gefreut über das Unheil, das gekommen ist über Israel. Aber letztendlich, Gott ist souverän und er hat alles in seiner Hand. Und wenn wir weiterlesen, im Vers 15 spricht Gott selber: Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinem Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Also Edom, also Gott spricht über Edom hier ein Gericht aus und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Wenn man jetzt sucht nach den Edomiter als Volk, kann man sie nicht finden. Sie sind zerstreut in alle Völker. Sie sind zerstreut im Sand der Wüste. Aber Gott sagt hier noch etwas ganz Wichtiges im Vers 15: Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Also hier spricht Gott nicht nur die Edomiter an, sondern alle Völker, alle Nationen. Und wie schon erwähnt, Edom heißt eigentlich auch Adam und Adam ist der Mensch persönlich. Und so sehen wir eigentlich, dass Gott jeden einzelnen Menschen anspricht. Er spricht dich und mich an und versucht dich auf den rechten Weg zurückzubringen. Er versucht dich Gott näher zu bringen und das kann nur geschehen durch Jesus Christus, durch seinen Sohn, der selber diese Strafe auf sich getragen hat. Die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, hat er für uns getragen. Also es kommt die Zeit, wo alle Nationen gerichtet werden. Und wir wissen, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt, bevor er seine Herrschaft, bevor das tausendjährige Reich aufbricht, ja, da wird Gericht kommen über alle Nationen, über die ganze Welt. Und letztendlich für diejenigen, die da noch sein werden, zu der Zeit auf dieser Erde, ich bin der Überzeugung, dass die Gemeinde da entrückt sein wird. Aber für diejenigen, die noch da sein werden, wird, denke ich, Gott an ihnen handeln, dementsprechend, wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben. Denn das ist auch ein Beispiel hier. Edom hat sich Israel gegenüber schlecht verhalten, hat sie verraten, im Stich gelassen. Und so denke ich auch, wenn in dieser Trübsalszeit, die kommen wird, wenn man Israel segnet, da wird man auch gesegnet werden, als einzelne Person, aber auch als Volk. Aber über Edom kommt eine Zeit, am Ende der Zeit, und da sagt Gott über sie, und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Aber für Israel gibt es Hoffnung. Denn wir haben gelesen, aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein, und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden seine Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josefs eine Flamme. Das Haus Esaus aber wird zu Stroh. Und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren. Also für Israel am Ende der Zeit wird eine herrliche Zeit aufbrechen. Und weiter, wenn wir lesen werden, sehen wir, dass Israel das ganze Gebiet, das Gott ihnen von Anfang an Abraham versprochen hat, werden sie einnehmen. Aber für für Esau, für Edom, die sich eigentlich gegen Gott aufgelehnt haben, ja, für die wird kein Platz mehr sein in dieser Welt. Und das können wir eigentlich auf jeden einzelnen Menschen übertragen, ja. Für diejenigen Menschen, die sich gegen Jesus Christus stellen, die werden sein wie Stroh, sie werden ausgetilgt werden, sie werden vernichtet, sie werden in die ewige Verdammnis kommen. Aber für diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben, ja, die werden ja eine Zeit der Erquickung und der Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt das Wort Gottes. Das heißt, denn der Herr hat geredet. Also nicht Menschen sagen das, sondern der Herr selber. Gott selber hat sich ja hier vorgestellt als der Ewige, als der Ich Bin, der Ich Bin, derjenige, der alles in seiner Hand hat, der souverän herrscht über die ganze Welt und auch über alle Menschen und auch alle Nationen. Wir leben, denke ich, jetzt in einer spannenden Zeit. Gerade dieses letzte Jahrhundert sehen wir, Israel ist wieder als Volk und Land entstanden. 2000 Jahre lang war es eigentlich ja verstreut über die ganze Welt. Es gab kein Israel mehr. Aber jetzt sehen wir, dass Gott wieder seine Zusage hält und alle sammelt aus den ganzen Nationen. Und ebenso sehen wir auch, dass ja, die Feinde Israels ja sich gegen Israel wenden. Und am gleichen Tag, wo Israel als Staat ja wieder entstanden ist, um 12 Uhr in der Nacht, haben sich die ganzen Nachbarn drumherum gegen Israel versammelt zum Krieg. Ja. Und Edom, ja, die wurden ja nach der Römerherrschaft 70 nach Christus auch verstreut unter die Völker. Und kann sein, dass ja unter diesen Nachbarländern, die jetzt Israel angegriffen haben, im Jahr 48 oder 67 im Sechstagekrieg oder 1973, dass da auch Edomiter waren, ja, weil das Wort Gottes sagt uns ja hier ganz klar, dass am Ende der Tage Esau oder Edom ausgerottet sein wird. Also so wie Gott Israel zusammenfügen kann, so kann er auch Edom wieder aus den Völkern sammeln oder diese Völker dann auch vernichten. Und in diesen Völkern, die gegen Israel waren, das war Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon, Irak und teilweise auch Saudi-Arabien. Und jedes Mal hat Gott eingegriffen. Obwohl sie in der Überzahl waren, hat Gott Israel Gnade geschenkt, dass sie danach noch siegreicher waren und noch mehr Land zurückerobern konnten. Ja, wir sehen hier in diesem Buch Obadja, es umspannt eine Zeitspanne von Anfang, fast Anfang der Zeit an, von Jakob und von Esau. Und wir sehen diese zwei Völker, die sich, obwohl sie gleichzeitig aufwachsen, dennoch unterschiedlich entwickeln. Und es geht bis zum tausendjährigen Reich, fast 3000 Jahre lang. Und deshalb denke ich, ist dieses Buch auch so wichtig, auch für unsere Zeit. Gerade wenn wir sehen, dass Gott sich wieder sein Volk Israel zuwendet, dann können wir auch gewiss sein, dass auch Gott zu seinem Ziel kommt, hier, wo es am Ende heißt, und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Also wenn Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann richtet er sein Reich auf und da wird er der Herr aller Herren sein und der König aller Könige. Und für uns Gläubige können wir auch etwas davon lernen. Ja? Wir werden zwar hier nicht explizit erwähnt, ja, es geht hier primär um Edom und Israel oder die Völker, die Nationen, aber wir als Gläubige, wiedergeborene Menschen, Christen, wir haben auch diesen inneren Kampf, ja. Wir haben auch den Kampf zwischen Fleisch und Geist. So wie Edom das Fleisch repräsentiert, so könnte man sagen, dass Israel den Geist repräsentiert. Und das lesen wir auch in Galater Kapitel 5, Vers 17, diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Ja. Und letztendlich, Israel hat sich gedemütigt unter der Hand Gottes und so hat sich auch der wiedergeborene Mensch, der hat sich gedemütigt unter der Hand Gottes. Über Esau lesen wir, nachdem er ja den Segen seines Vaters nicht erhalten hat. Ja, er hatte geweint, sogar bitterlich geweint, aber es heißt, er fand keinen Raum zur Buße. Also nur, dass man weint und dass es einem leid tut, das genügt nicht. Man muss Buße tun. Und der Mensch, der wiedergeborene Mensch, der tut wirklich Buße, der stellt sich unter die Hand Gottes, er stellt sich unter Jesus Christus und lässt Jesus Christus in seinem Herzen und in seinem Leben wirken. Und so wünsche ich uns, dass dieses Buch Obadja uns auch heute Morgen ja ein bisschen mitgenommen hat in die Heilsgeschichte Gottes für sein Volk, aber dass wir auch für uns persönlich etwas mitnehmen konnten, dass wir auch diesen Kampf, den wir ja auch täglich haben, ja, dass wir den unter das Kreuz bringen, dass wir den unter die Herrschaft Jesu bringen und ja, dass wir den Geist Gottes in unserem Leben wirken lassen, so wie wir es am Anfang gehört haben. Es ist die Gabe Gottes an uns, es ist ja die Liebe Gottes, die uns ausgeschenkt wurde in unsere Herzen durch Jesus Christus. Ja, der Herr segne uns dazu, dass wir auch so in ja, kurzen Büchern aus dem Alten Testament, dass wir auch da ja die Wege Gottes sehen, ja, von Anfang bis zum Ende. Amen.